Er will, also wenn du Peter Thiel fragen würdest, würde er dir sagen, er will die Menschheit zu ihrer bestmöglichen Version machen.
Ständig frage ich mich Dinge, Tag ein, Tag aus, und will verstehen, wie dieses oder jenes funktioniert. Egal ob in Politik, Gesellschaft, Kultur oder Naturwissenschaft. Es gibt so viel, was mich interessiert, was neu ist, was ich lernen kann. Deswegen teilen hier bei Alles muss raus Menschen ihre Perspektive, ihren Standpunkt, ihr Wissen, ihre Haltung. Und in dieser Woche hat mich folgende Frage beschäftigt. Lässt sich Peter Thiel noch aufhalten? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus. Mein Name ist Thilo Mischke und mein heutiger Gast heißt Fritz Espenlaub. Und Fritz Espenlaub ist Journalist, Podcaster, Autor und hat einen Podcast gemacht über Peter Thiel. Peter Thiel ist ja ein Mann, der gern im Schatten wirkt, aber dennoch das Licht der Weltordnung auf sich zieht. Wer ist denn dieser Peter Thiel? Geboren in Frankfurt am Main, aufgewachsen in den USA, einst Mitbegründer von PayPal, Frühinvestor bei Facebook und Kopf eines Netzwerks, das in der Tech-Welt als PayPal-Mafia bekannt ist. Doch Thiel ist mehr als ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist nämlich auch Ideologe. Kommt ja irgendwie heute immer mit dazu. Strippenzieher, politischer Geldgeber und ein Mann mit einer Vision, die sich irgendwo zwischen Science-Fiction, Libertarismus und religiösem Apokalyptizismus bewegt. Seine Unternehmen heißen wie Figuren aus Herr der Ringe. Seine politische Agenda beeinflusst das Weiße Haus und seine Ideen darüber, wie die Welt zu funktionieren hat, könnten bald auch unsere Realität mitbestimmen. In dieser Folge frage ich, lässt sich Peter Thiel noch aufhalten? Welche Welt will er erschaffen? Warum flirten immer mehr Tech-Milliardäre mit autoritären Ideen? Und was hat das alles mit Europa zu tun? Und mit der deutschen Polizei? Ein Gespräch über Palantir, künstliche Intelligenz, Kontrolle, Kapital, Demokratie und die vielleicht gefährlichste Vision eines optimistischen Zukunftsglaubens, den das Silicon Valley je hervorgebracht hat. Ich wünsche euch eine erkenntnisreiche und, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen beunruhigende Stunde.
Redaktionsschluss für die heutige Folge war Freitag, der 1. August 2025 um 18.30 Uhr.
So, ich möchte gleich, das hat sich jetzt so in den letzten Wochen eingebürgert, die Frage des Podcasts dir gleich zu Beginn stellen. Und zwar, lässt sich Peter Thiel noch aufhalten in dem, was er vorhat, in dem, was er sich wünscht für diese Welt? Und liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was er vorhat und was er sich wünscht für diese Welt, das klären wir natürlich in dieser Folge.
Das ist eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Grundsätzlich ist die Zukunft, würde ich sagen, immer offen und alles kann immer noch irgendwie anders kommen. Die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen, von wem lässt er sich aufhalten und wie und welche Rolle spielen wir da? Und wer, also ne, in den USA, glaube ich, sieht es gerade relativ dünn aus, was so die Opposition angeht. Also ich greife jetzt mal Peter Thiel als so vielleicht so ein bisschen stellvertretend für den breiteren rechten Vibeshift in den USA auf. Wir können ja noch drüber reden, ob das dann immer, also da gibt es schon auch Unterschiede und irgendwie Feinheiten in dieser Allianz zwischen den Tech-Bros und zwischen der US-amerikanischen Regierung. Aber wenn man jetzt quasi über diese größere Dynamik redet, dann glaube ich, ist die jetzt schon erstmal so ein bisschen vorprogrammiert in den USA, scheint mir das der Fall zu sein. Und die Frage ist vielleicht, was können wir hier in Europa machen? Und wie stellen wir uns auf? Und da schwanke ich so von Tag zu Tag in meiner Einschätzung. Also wenn du mich, glaube ich, letzte Woche gefragt hättest, wäre ich noch ein bisschen optimistischer gewesen. Jetzt hätten wir irgendwie dieses Handelsabkommen, wo das ja wirklich nicht in unserem Interesse ist, wo sozusagen das sehr, sehr einseitig ist, dass wir halt einfach im Grunde genommen, ja, ohne große Widerstände die etablierte Freihandelsweltordnung so ein bisschen weiter aufgeben und den USA einfach ihre Zölle zahlen, ohne dass wir wirklich was dafür zurückbekommen. Das ist schon alles nicht so hundertprozentig einfach gerade, würde ich sagen.
Kann das eigentlich alles, dieser Vibe-Shift, den beschreibst du auch in deinem Podcast, nämlich dieser massive Ruck in eine konservative, neoreligiöse Welt eigentlich, Kann der rüberschwappen? Kann das zu uns schwappen?
Ja, also...
Schwappt wahrscheinlich schon.
Ich glaube, wir sind nicht mehr an dem Punkt, wo wir sagen, Europa ist die Insel der Seligen und wir haben hier keine Probleme mit Rechtspopulismus oder mit irgendwie dem Flirten mit irgendwie autoritären Ästhetiken oder autoritären Regierungssystemen. Wir sind immer noch weit, also eine ganze Ecke hinter dem, was jetzt in den USA passiert. Und das ist auch überhaupt nicht, also ich muss vielleicht auch meine vorherige Antwort noch mal so ein bisschen so eingrenzen. Es ist jetzt auch nicht vorprogrammiert, dass in den USA jetzt irgendwie alles den Bach runtergeht. So, ne? Also lass eine Wahl passieren und dann entscheidet sich das Wahlvolk doch wieder anders. Und also ich glaube, man kann den USA da auch ein bisschen mehr Resilienz zubilligen, als es vielleicht aktuell aussieht. Aber es ist auf jeden Fall schon eine große Systematik. Und ich glaube, der Hauptgrund, warum es am Ende natürlich auch für uns in Europa eine Rolle spielt und auch rüberschwappt, ist eben, weil wir in derselben Welt leben wie die USA. Und das ist eine Welt, in der die bisherige Weltordnung halt so langsam sich aufgelöst hat, Stück für Stück und jetzt irgendwie sehr, sehr plötzlich. Und so ein bisschen so die quasi, wie sagt man da, der Fight is on, so um die neue Weltordnung. Und sowohl also geopolitisch und also da spielen ja auch noch andere Player mit. Also quasi auf der ganz großen Ebene mit Russland und mit China und mit allem Möglichen und dieser multilateralen Weltordnung, aber auch einfach so in der unmittelbaren Umgebung von uns, in unserer Gesellschaft und dem, was wir halt irgendwie als etabliert und als irgendwie klar empfinden. Das war lange für uns halt vollkommen sicher, dass halt wir in funktionierenden Institutionen leben und dass alles eigentlich so ganz gut läuft und sich nicht mehr so unfassbar viel ändern wird, außer halt vielleicht ein paar Krisen, die wir dann irgendwie so vor uns hin managen. Und jetzt ist aber irgendwie plötzlich die Tür auf für dann doch vielleicht verändert sich alles. Und es ist irgendwie sagbar und denkbar geworden, dass sich auch eben so grundsätzliche Wahrheiten wie irgendwie Demokratie und Institutionen wieder so ein bisschen ändern könnten oder zumindest angezweifelt werden in den USA. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was wir auch bei uns, wo wir eine Antwort finden müssen.
Die Frage basiert darauf, dass ich gucke, wen haben wir in Europa und wen hat die USA. Also wenn wir Peter Thiel in den USA haben als intellektuelle rechte Masterminds, sehe ich zum Beispiel nach Deutschland und sehe so Götz Kubitschek. Und ich finde, dass diese beiden Männer sich so massiv unterscheiden in dem, was sie wollen und in dem, wie sie die Welt sehen. Weil der Rechtsruck in Deutschland, dieser Vibe-Shift in Deutschland ist durch solche Thinktanks wie die von Götz Kubitschek organisiert.
Ja.
Aber in den USA hat es so einen anderen... Ich würde es mal jetzt einfach so einen schwierigen anderen Glam. Das leuchtet irgendwie anders. Das hat so eine andere, so eine visionäre Vision, die negativ zu bewerten ist. In Deutschland hat es alles so was Deutschtümliches.
Ja, es kommt ja auch aus einer anderen Richtung. Ja, also ich meine, ein offensichtlicher Unterschied ist natürlich, dass Peter Thiel einige Milliarden mehr Geld hat als Götz Kubitschek.
Und der hat aber eine Burg.
Ja, aber also quasi, ja. Peter Thiel hat wahrscheinlich 5 Burgen oder sowas, plus 3 Häuser in L.A., plus irgendwie überall ein Haus in Neuseeland mit Bunker und allem Möglichen. Aber quasi der Unterschied ist so ein bisschen, dass jetzt in Peter Thiels Fall hat er natürlich eine lange Geschichte mit diesem Contrarianism und diesen intellektuellen Sachen, die er irgendwie immer schon verfolgt hat seit den 90ern, seit seiner Studienzeit. Und er ist da jetzt nicht erst irgendwie seit gestern dabei, aber er ist trotzdem auch jemand, der primär die letzten Jahre ja eigentlich nicht Politik gemacht hat. Also schon hat er sein Netzwerk aufgebaut, aber in erster Linie war er Investor und Unternehmer. Also hat PayPal gegründet, hat ganz früh bei Facebook investiert, ist sehr erfolgreich und reich geworden mit ganz vielen Investments im Silicon Valley. Und aus dieser Richtung heraus, zusammen mit seinem Netzwerk, also ja, eins seiner Netzwerk heißt die PayPal-Mafia. Das sind die ganzen Leute, mit denen er PayPal damals gegründet hat, die auch alle dann extrem erfolgreiche Unternehmer geworden sind. Oder die Leute, die er damals aus seiner Studienzeitung noch in Stanford hatte, wo er studiert hat. Also diese weit verzweigten Netzwerke, die waren immer sowohl Business-Netzwerke und Innovationsnetzwerke als auch dann eben jetzt politische Netzwerke. Und das ist vielleicht, wo dieser Glam herkommt, weil das haben wir in Deutschland halt nicht. Weil wir auch einfach ganz grundsätzlich viel weniger, also so Startups und Unternehmertum spielen einfach viel weniger eine Rolle bei uns, so de facto und auch in der öffentlichen Wahrnehmung.
Eine der interessantesten Facetten von Peter Thiel ist, dass er schon immer konservativ war, dass er schon immer sich dagegen gestellt hat und nicht, wie es üblich ist für ein menschliches Leben, dass du so Phasen durchläufst, Phasen auch von extremen politischen Haltungen, dann wieder milderen Haltungen, mal nach links, mal nach rechts guckst. Er war schon immer konservativ. Hast du dafür einen Grund gefunden?
Ja, ich weiß gar nicht, ob konservativ im Fall von Thiel wirklich so das erste Label ist. Ich glaube, er ist dann doch noch mal stärker irgendwie aus dieser libertären Richtung. Und tatsächlich diese Entwicklung hin zum Konservativen ist dann doch eher was sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Also Trump hat ja jetzt schon seit einer ganzen Weile unterstützt zum Beispiel, das stimmt, also schon 2016. Hat er sich da als eigentlich einer der allerersten großen Namen aus dem Silicon Valley, der ja damals irgendwie als eher liberal progressiv galt, öffentlich für Trump positioniert, hat Geld gespendet für die Trump-Campaign 2016, hat auf der Republican National Convention eine Rede gehalten. Und das hat sich seitdem verstärkt. Also mittlerweile redet er ja wirklich auch von ganz, also gewöhnungsbedürftigen Konzepten, die einen erstmal total irritieren. Also redet von der Apokalypse, redet von Armageddon.
Er hat kürzlich ein Interview gegeben.
Das genau. War ja etwas, ja. Genau, also er hat da er entwickelt so seine Gedanken so ein bisschen weiter. Vielleicht reden wir da inhaltlich gleich noch ein bisschen dazu, vielleicht noch ganz kurz, um das abzuschließen. Das, was aber immer schon bei ihm eine Rolle gespielt hat, oder soweit wir das nachvollziehen konnten, auch für den Podcast, er hatte jetzt nie so diese, nenn mal, es gibt ja diesen Spruch irgendwie, wenn du mit 20 nicht Sozialist bist, hast du kein Herz oder sowas, und wenn du mit 40 immer noch Sozialist bist, hast du keinen Verstand oder Kommunist oder irgendwie sowas.
Genau.
Und bei ihm war es aber so, er war auf jeden Fall nie, also auch als Jugendlicher war er jetzt nicht in irgendwelchen linksliberalen Zirkeln unterwegs, sondern auch von Anfang an, also auch schon in der Stanford-Zeit, in der Studienzeit war er irgendwie bei diesem libertären Gedankengut immer, das war immer das, was ihn fasziniert hat. Da ist er sich schon so ein bisschen treu geblieben, kann man sagen.
Aber die Frage war ja, hast du dafür einen Grund rausgefunden? Also gibt es einen Persönlichkeitszug, wo du sagen würdest, das ist der Grund, oder die Eltern oder die Erziehung oder seine Liebe fürs Schachspiel?
Nee, also das glaube ich, ist auch einfach schwierig, aus der Ferne da wirklich jetzt den Grund zu finden. So, wenn man, also selbst bei mir selber würde ich jetzt Schwierigkeiten haben, einen wirklich sozusagen biografischen Grund für meine politischen Überzeugungen zu finden. Sagen, ich habe immer das Gefühl, dass diese, aber das ist natürlich auch eine Wahrnehmung, die man vielleicht eher von sich selber irgendwie hat, dass die natürlich, man hat seine Überzeugungen, weil die halt Sinn machen und weil die irgendwie sozusagen, man hat die sich angelesen und man hat sich gebildet und Bücher gelesen und diskutiert und so und ist sozusagen auf die Art und Weise irgendwie zu seinen Schlüssen gekommen. Aber es ist natürlich schon immer so ein bisschen aus dem Umfeld auch geprägt, das stimmt schon auch. Bei ihm, also ich glaube, er ist einfach, also er ist so, das muss man sagen, er ist ein hochintelligenter Typ. Das ist so, das kann man ihm nicht absprechen, also auch wenn manches von den intellektuellen Essays, die er schreibt, ich das Gefühl habe, dass die schon auch so ein bisschen mehr so für Stylepunkte sind. Aber er ist auf jeden Fall ein kluger Kerl, der war also extrem guter Schachspieler, schon als Kind eigentlich, schon als kleiner Junge. Also ich glaube, der war irgendwie einer der besten Schachspieler in den USA, in der unter 12-jährigen Kategorie. Und nee, das war jemand anderes. Ja, ich nagel mich da nicht fest. Er war auf jeden Fall sehr gut im Schach und hat auch einen guten Elo-Score und in Competitions gemacht, schon im Teenager-Alter, also schon in der Highschool-Zeit. Seine Eltern kommen ja aus Deutschland, aus Frankfurt. Er hat, also um diese biografischen Sachen vielleicht kurz einmal abzuhaken, ist mit denen dann, die sind ausgewandert, da war er ein Jahr alt. Dann sind sie erst in die USA, später dann, als er so in der Grundschule und junge Highschool-Zeit war, in Südafrika gewesen, in Namibia, hat öfters die Highschool gewechselt. Was so berichtet wird von Leuten aus der Zeit, die ihn noch kennen, ist, dass er ein relativ introvertierter Typ war, dass er sich nicht so sehr interessiert hat für irgendwie so die typischen Highschool-Sachen oder Frauen oder Sport oder was auch immer, sondern halt sehr Bücherwurm. Kleiner Fantasy-Nerd, hat immer schon Herr der Ringe geliebt, nennt jetzt auch irgendwie die Hälfte seiner Unternehmen nach irgendwie Herr der Ringe-Namen, also Palantir zum Beispiel, von dem ja gerade viel die Rede ist, ist ja Begriff aus Herr der Ringe. Und ja, also ich glaube, wenn man wirklich einen Grund suchen möchte für seine politische Einstellung, dann landet man am Ende schon bei diesem Contrarianism. Dann landet man schon bei diesem sehr starken Bedürfnis, einfach die konventionelle Mehrheitsmeinung erstmal komplett skeptisch zu sehen oder vielleicht sogar grundsätzlich abzulehnen und eine Alternative dafür zu entwickeln.
Was ich gerade, also eine kleine Nebenfrage, weil du erzählst im Podcast auch, dass eben von diesem Fantasy-Interesse und AD&D-Spielen, Rollenspiele und was ich total interessant finde, ist, weil das trifft ja auf eigentlich all diese Männer zu, die im Hintergrund bei Donald Trump bei der Inauguration standen, das sind ja eigentlich alles Nerds. Und die haben es irgendwie geschafft, jetzt die Kontrolle zu übernehmen. Ist das so eine Art, ist rein theoretisch, also wirklich eine spekulative Frage, Ist das so wie so eine späte Rache?
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, also so Nerds sind einfach erfolgreich. Also beziehungsweise es ist gar nicht so ein Zufall, dass die Leute, die jetzt halt erfolgreich sind in den USA, dass das Nerds sind. Weil die Firmen, die erfolgreich sind in den USA, sind Tech-Firmen. Also die ganzen letzten 20 Jahre Wirtschaftsentwicklung haben Technologiefirmen, haben digitale Firmen, also Meta, Amazon, Google und so weiter, Nvidia und so weiter, diese Firmen groß gemacht, die alle was mit sozusagen Technologie zu tun haben und mit Computerprogrammieren und mit digitalen Produkten und Plattformen und so weiter. Und die, also das ist vielleicht einfach kein Zufall, dass die Leute, die dann in diesen Firmen stecken, auch die sind, die so ein bisschen einen Fit dafür haben oder ein Talent dafür haben. Und das sind halt oft die Nerds in Anführungszeichen. So,
das gab so eine ganz große Phase also ich glaube durch Big Bang Theory ausgelöst, eine meiner Meinung nach sehr mittelmäßige Comedy-Serie, aber es war so dieses Sympathie für Nerds. Und ich glaube, diese Phase ist jetzt wieder überwunden.
Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das sind unterschiedliche Arten von Nerds. Also ich habe immer noch,
ich glaube,
eine riesen Sympathie für Nerds nach wie vor.
Ich auch.
Ich glaube, man tut ihnen auch Unrecht, wenn man die jetzt alle so in einen Korb wirft irgendwie. Also da gibt's ja unfassbar viele Schattierungen. Also das sind ja irgendwie, es gibt so die Big Bang Theory Nerds sind ja was vollkommen anderes als, keine Ahnung, irgendwelche verbitterten, also jetzt mal irgendwie so der verbitterte Insel, der dann irgendwie, weiß ich nicht, ein School-Shooting macht oder sowas, um jetzt mal irgendwie so ein anderes Stereotyp rauszuholen. Das sind ja quasi komplett irgendwie unterschiedliche Biografien und Dramatiken. Und ich glaube, die netten Nerds, die gibt's immer noch. Und ich glaube, die brauchen wir auch, gerade in dieser Welt, in der wir uns jetzt befinden. So brauchen wir alle Leute, die so ein bisschen ihren Kopf auf den Schultern haben. Und die Nerds sind mega wichtig.
Wer ist denn ein netter Nerd? Vielleicht sind es die netten Nerds, die uns helfen können in der Situation, in der wir uns gerade befinden.
Also ich glaube jetzt wenn man sich mal so die erfolgreichen großen Tech-Legenden anguckt, dann Bill Gates wäre zum Beispiel der total nette haben.
Ey, wer hätte das gedacht, so, oder? Wer hätte das gedacht?
Ja, es ist so ein bisschen lustig, ne? Weil man früher mal gesagt hat, so, der will alle Mikrochippen und was weiß ich, was da alles irgendwie für Sachen in der Pandemie rumgerannt sind an Theorien. Aber ich glaube, dass der so ein vergleichsweise harmloser, netter Kerl ist. Ich muss auch sagen, ich glaube, das war vor einer Weile, gab es irgendwie so einen großen Aufschrei, weil ich glaube, Larry Page, also einer der Google-Gründer, so eine neue Yacht sich gekauft hatte oder mit seiner Yacht irgendwo rumgefahren ist, wo das Leuten dann aufgefallen ist, was für eine riesen krasse Yacht der hat und alle gemeint haben, was, ne, dann ging wieder das um Einkommensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Und ich dachte mir so ein bisschen so, vielleicht war die Welt eigentlich besser, wenn so Leute wie Larry Page mit all ihrem Geld sich halt einfach eine Yacht gekauft haben und einfach so ein bisschen so die Klappe gehalten haben und nicht versucht haben, wie Peter Thiel die Gesellschaft komplett neu zu strukturieren und umzubauen und irgendwie so ein großes ideologisches Projekt zu verfolgen. Also so, da ist mir dann irgendwie so der Nerd auf seiner Yacht fast noch, der Milliardär auf seiner Yacht fast noch lieber.
Welche Rolle spielt Palantir in dieser Neustrukturierung der Welt? Also das Unternehmen von Peter Thiel, das Überwachungsalgorithmen im Prinzip verkaufbar macht.
Genau, also man muss vielleicht dazu sagen, Peter Thiel hat die Firma mitgegründet, ist immer noch ein sehr großer Anteilseigner, hat zumindest offiziell im operativen Geschäft der Firma, spielt er keine so große Rolle mehr. Palantir spielt aber sozusagen, ist sehr exemplarisch für die Welt, in der wir sind, weil, da kommen wir jetzt nochmal zurück auf diese Inauguration, wo du gemeint hast, wo die ganzen Tech-Milliardäre dann hinter Trump saßen auf der Ehrenplätzen, dass eben Technologie zunehmend und Technologiefirmen zunehmend mächtig geworden sind. Und diese Macht ist nicht einfach nur noch, dass man halt wie jetzt Nike oder sowas viel Geld verdient oder wie McDonald's oder Coca-Cola einfach eine große Firma ist, sondern eben auch an extrem wichtigen Schaltstellen in der Gesellschaft sitzt und in der Politik und dort seine Produkte quasi auch auf die ausrichtet. Also ob jetzt Coca-Cola eine Flasche Cola verkauft oder Pepsi eine Flasche Cola verkauft, macht vielleicht so im Grand Scheme of Things jetzt nicht den gigantischen Unterschied. So klar, natürlich hat Coca-Cola wirkt sich aus und so weiter und es ist jetzt nicht so, dass die gar nichts Problematisches machen oder sowas, sondern das ist halt auch eine große Firma, aber quasi das Produkt ist jetzt erstmal ein harmloses Produkt. Aber diese Tech-Firmen, die sind halt zunehmend, machen die Technologien, die quasi wirklich verändern, wie unsere Gesellschaft funktioniert oder die zum Beispiel Sachen automatisieren, die halt eigentlich total elementare State Capabilities sind, die wir hatten. Also dass eben mittlerweile Armeen und Geheimdienste halt ihre Infrastruktur eben über dann so private Anbieter laufen lassen müssen, weil sie das natürlich selber gar nicht leisten können. Das ist auch grundsätzlich vielleicht auch erstmal gar nicht so ein Problem, weil das hatten wir in der Vergangenheit auch. Da wurde dann irgendwie der neue Düsenjäger, wurde ja auch nicht vom Staat gebaut, sondern auch von einer privaten Firma, die den dann gekauft hat und betrieben hat. Aber quasi jetzt ist es natürlich so, dass quasi man, also das US-Militär lässt auch seine Infrastruktur ganz platt gesagt über die Amazon Cloud laufen oder die Microsoft Cloud laufen und entsprechend dann irgendwie sichern. Oder ein anderes Beispiel ist Starlink, also das Satelliteninternet von SpaceX, von Elon Musk, wo ja irgendwie sehr, sehr deutlich wir dann gesehen haben, dass in dieser Verhandlungssituation mit der Ukraine und wo Trump gemeint hat, so dass, also wo dann Starlink wirklich als Druckmittel auch eingesetzt wurde und die Abhängigkeit von Starlink der ukrainischen Armee. Und das ist schon was, wo wir jetzt einfach also uns eben wiederfinden in einer Welt, wo zunehmend nicht mehr der Staat notwendigerweise der ist, der dann am Ende den letzten Call macht, sondern halt eine gewisse Abhängigkeit auch zurück in Richtung von so infrastrukturellen Tech-Lösungen, wie sie zum Beispiel Palantir anbietet, eben sich wieder entwickelt.
Ist das gefährlich? Also ich meine, was hast du jetzt in deinen Recherchen bezüglich Peter Thiel und deines Podcasts herausgefunden über die Absichten? Weil daran lässt sich ja die Gefahr messen.
Ja, es ist, glaube ich, grundsätzlich immer, man sollte immer vorsichtig sein, wenn man sich abhängig macht von jemandem, deren Motivationen man nicht kontrollieren kann oder nicht durchblicken kann und die sich auch ändern können. Und wir haben uns halt zum Beispiel in Europa von den USA extrem abhängig gemacht und das war irgendwie 70 Jahre lang eine ziemlich gute Idee und hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert und man hatte auch eine klare, irgendwie gut funktionierende Arbeitsteilung, Wirtschaftswachstum und Absatzmärkte und Freihandel hat man so ein bisschen eingetauscht in so einem Win-Win-Ding gegen auch gemeinsamen militärischen Schutz, der halt vor allem dann auch von den USA kam. Und jetzt merkt man aber plötzlich, dass in dem Moment, wo die amerikanische Regierung auf einmal dann sagt, jetzt weht ein neuer Wind und jetzt machen wir nicht mehr alles so wie früher, dass man dann eigentlich sich, also dass es so aussieht, als ob Europa jetzt nicht viel andere Möglichkeiten hat, als sich damit abzufinden. Und dann halt zu sagen, ja, dann zahlen wir euch halt quasi mehr Schutzgeld, so ein bisschen, ganz platt gesagt. Und das ist natürlich, je mehr man dann eben auf Palantir zum Beispiel setzen muss, weil man kein eigenes europäisches Palantir hat, umso mehr.
Also zum Beispiel die deutsche Polizei.
Wie die deutsche Polizei oder vielleicht auch eines Tages der deutsche Geheimdienst oder das Militär oder was auch immer. Oder andere europäische Länder im Geheimdienst oder im Militär, umso mehr zementiert man natürlich diese Einbahnstraße, diese Abhängigkeit.
Also wenn wir uns die zwei CEOs, die gerade die Geschicke der Welt bestimmen, der eine ist jetzt ein bisschen stiller geworden, mal genauer angucken. Elon Musk und Peter Thiel. Beide sind, um es vorsichtig auszudrücken, wenn sie öffentlich auftreten, auffällig. Und sagen zum Beispiel in Interviews, wie du vorhin gesagt hast, seltsame Dinge über die Apokalypse und sollte die Menschheit überleben. Da gibt es so einen Moment des Stotterns bei Peter Thiel, wo man sich fragt, okay, was hat er denn jetzt gegen die Menschheit? Elon Musk, der wirklich seltsame Auftritte macht, bei dem jeder, also viele Menschen, die wissen, wie Ketamin wirkt, erkennen, er steht eindeutig unter dem Einfluss von Ketamin, gerade bei einem öffentlichen Auftritt. Warum vertrauen Regierungen immer noch diesen Männern dann ganz sensible Informationen an? Also warum zum Beispiel entscheidet sich Deutschland für die deutsche Polizei, mit Palantir zusammenzuarbeiten? Klar, Palantir ist nicht ausschließlich Peter Thiel, aber trotzdem ist ja diese Firma ganz eng verbunden mit dieser Person.
Also ich glaube, aus der Perspektive der deutschen Regierung ist das Argument, dass man sagt, wir haben zum einen mal eine abgespeckte Version von Palantir, die sozusagen irgendwie DSGVO-konform ist und die für unseren Einsatz hier Sinn macht und so weiter. Und wir können jetzt auch bei so einem Ausschreibungsprozess, wenn der ordentlich abläuft, nicht auf die politische Gesinnung quasi des irgendwie Unternehmers dahinter achten. Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir jetzt ein Bauprojekt ausschreiben für irgendein großes Infrastrukturprojekt, dann gucken wir ja auch nicht, der Firmeninhaber wählt der jetzt die Grünen und deswegen geben wir dem den Auftrag nicht oder sowas. Das ist, glaube ich, so das Argument, dass man sagt, man muss eine gewisse Trennung erstmal machen zwischen irgendwie irgendeinem Firmeninhaber, der vielleicht ein bisschen komisch ist, und dem Produkt selber. Und wenn das Produkt den Anforderungen entspricht und gut ist und geprüft werden kann, dann passt es. So, das ist quasi das Grundargument. Und ich glaube, so zu einem gewissen Grad kann man da auch, finde ich, mitgehen. Die Frage ist natürlich eben, also die interessantere Frage ist, diese Abhängigkeitsfrage, die wir gerade hatten. Und ich glaube, dass das so meinetwegen dann soll auch von mir aus Deutschland als Übergangslösung Palantir nutzen, wenn man halt dann sagt, okay, wir bauen unsere Bürokratie dergestalt um, dass deutsche Startups in der Lage sind, auch groß zu werden, so wie Palantir, und da irgendwie entsprechende unsere eigenen europäischen Produkte wir uns perspektivisch bauen können, was ja gerade absolut nicht der Fall ist. Zu dem anderen Teil deiner Frage, quasi, weil du das gerade so interessant formuliert hast, du hast gesagt, so, warum verlassen sich Regierungen immer noch auf diese Leute, wo ich auch zu sagen, mein erster Gedanke war, warum spielen die jetzt auch so eine große Rolle in der US-Regierung, wo sie ja nochmal viel, viel, also gerade Musk ja viel prominenter war. Und ich glaube, da ist es gar kein immer noch, sondern da ist es ja genau, also das ist ja genau ein Ausdruck von dem, wie die Dinge jetzt anders geworden sind, dass eben jemand wie Musk zugedröhnt mit Ketamin im Oval Office stehen kann und so eine Show abzieht, neben diesem Donald Trump, der ja genauso auch eine total komische Show abzieht im Oval Office, das war ja undenkbar früher. So, also die, alles das, was
man hat sich recht schnell daran gewöhnt.
Genau, das ist ja ein kompletter Beweis, wie sich die Welt verändert, dass halt es nicht mehr so ist, dass irgendwie die Konvention, dass es im Oval Office einigermaßen seriös zugeht, die ist halt gone, so, die ist halt ein Ding der Vergangenheit. Und eigentlich ist quasi das, dass eben so Leute wie Musk oder meinetwegen auch Thiel und diese sozusagen diese Nähe zwischen der, also diese offensichtliche, diese gar nicht versteckte Nähe zwischen Business und Regierung, dass die so, ja, so schamlos betrieben wird, das ist eigentlich schon was eher Neues, würde ich sagen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bald ist ja sowieso alles vorbei. AG1 wird die Weltkontrolle übernehmen, also nicht dieses Zeug, für das ich früher Werbung gemacht habe, sondern die Superintelligenz. Und bis es soweit ist, solltet ihr unabhängigen Journalismus unterstützen. Unabhängiger Journalismus bedeutet, dass ich keine Werbung zum Beispiel einsprechen muss und ihr dafür aber trotzdem Journalismus bekommt. Denn eigentlich gehen Journalismus und Werbung Hand in Hand, weil das eine finanziert das andere, es sei denn, es ist das Öffentlich-Rechtliche. Und das bin ich nicht, aber ich möchte trotzdem Journalismus machen. Deswegen freue ich mich jeden Monat über die Patreons und Patreoninnen, die uns unterstützen. Und mittlerweile unterstützen sie eine Themenkonferenz, ein wöchentliches Recap, was ist in der Welt passiert, was wird in dieser Welt passieren und neue Formate. Also wir sind gerade dabei, ein Buchformat zu entwickeln, das den Patrons als erstes zur Verfügung gestellt wird und später dann den Allgemeinhörern, den ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, die nicht sich auf die Fahne geschrieben haben. Journalismus muss unterstützt werden. Schreibt euch auf eure Fahne, dass Journalismus unterstützt werden muss. Werdet Patreon, unterstützt Alles muss raus, unterstützt unsere Redaktion, unterstützt unabhängigen Journalismus. Ich sage schon mal Danke für die, die es machen. Wir hören uns nächste Woche. Ich finde es so spannend, dass diese Erkenntnis, wahrscheinlich eine sehr naive Erkenntnis, habe ich gerade, dass es hunderte von Jahre gedauert hat, tausend Jahre gedauert hat, Regierung und Religion voneinander zu trennen. Und jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir wahrscheinlich in x Jahren feststellen werden, dass das Kapital und die Regierung genauso stark getrennt werden muss, wie wir einst mal die Religionen von Regierung getrennt haben.
Aber das hatten wir ja schon. Also auch diese Erkenntnis, die hatten wir ja schon. Also das ist ja das Komische. Wir wissen, all diese langsamen Ausschreibungsprozesse für Projekte der öffentlichen Hand, die uns so ein bisschen auch oft am Ende zurückhalten, weil dann Dinge nicht vorankommen, sind ja genau eigentlich aus dieser Erkenntnis entstanden, dass es halt eines, sag ich mal, systematischen Checks and Balances-Systems bedarf, um verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Geldern zu gewährleisten. Also, dass ich halt nicht meinem Spätzle aus dem bayerischen Dorf da irgendwie einen Auftrag für ein paar Maskendeals oder sowas zuschanze. Also, wir haben ja eigentlich diese Konventionen. Aber was du schon richtig sagst, so, dass eben die USA hatten diese Konventionen auch. Und die sind aber so ein bisschen verloren gegangen. Es gibt diesen Spruch von Steve Bannon, der ja auch so ein wichtiger strategischer Berater unter Trump 1 war, also auch aus dieser Alt-Right-Richtung kommt. Und der hat damals gesagt, so, die Strategie von uns ist flooding the zone with shit. Dass man so viel raushaut, so viel Sachen, die schockierend sind und entweder Aussagen, die schockierend sind oder Handlungen, die schockierend sind und die sozusagen eine Reaktion brauchen, dass man die Gegenseite eigentlich überwältigt mit dem. Ich glaube, man sieht das so ein bisschen bei, ich bin jetzt nicht der größte Populismus-Experte in der Erde, aber ich glaube, man kann sowas Ähnliches auch bei anderen populistischen Bewegungen erkennen, auch in Europa.
Wir haben genau dazu eine Folge gemacht mit Flooding the Zone with Shit. kann man ja ein paar Folgen vorher hören. Also, ja, stimmt.
Genau. Und also das ist eben das, und das ist quasi eben jetzt nicht nur auf rhetorischer Ebene passiert, sondern das ist der gesamte Modus operandi gerade, glaube ich, in den USA, was so das, was da sozusagen diesen etablierten Rechtsstaat so unter Druck setzt. Also quasi ist es so viel, mit dem man sich beschäftigen muss. Also die ganzen ICE Raids, wo irgendwelche Leute ohne Gerichtsverfahren in irgendeinen Folterknast in El Salvador irgendwie abgeschoben werden oder sonst wo. Quasi, während man sich damit beschäftigt, hat man gar nicht mehr sozusagen die kognitive Bandbreite, auch noch outraged zu sein, dass Donald Trump Jr. die ganze Zeit über irgendwelche windigen Kryptogeschäfte Leute scammt und Milliarden macht und dass quasi vor jeder Ankündigung, vor jedem Tweet von Donald Trump man sehen kann, dass an der Börse irgendwie große Summen auf quasi Börsenbewegungen gesetzt werden, die dann gleich kommen. Also lauter so Insider-Trading, was früher halt komplett Bilderbuch-Korruption gewesen wäre, wo man gesagt hätte, das geht nicht. So quasi, es gibt Transparenzregeln, wie zum Beispiel Leute mit Insiderwissen an der Regierung, an der Börse handeln dürfen oder nicht. Und das ist quasi, da fehlt gerade ist mein Eindruck der Opposition in den USA, total die Energie, sich jetzt mit all dem zu beschäftigen, weil man immer noch überhaupt nicht überwunden hat, wie krachend auch die Niederlage in den Wahlen war.
Auf diesem Schachbrett namens Welt in unserer Gegenwart spielt Peter Thiel gerade die perfekte Partie. Spielt er oder ist er eine Schachfigur?
Das ist eine gute Frage. Also er ist was zwischen Spieler und Beobachter, würde ich sagen. Er ist sicherlich, also er ist jemand, der immer schon gut darin war, sich nicht zu sehr zu exponieren und nicht zu sehr sich irgendwie alles auf eine Karte zu setzen. Also das ist auch ein großer Unterschied zu Elon Musk. Du hast ja vorhin gesagt, beide haben auch so komische öffentliche Auftritte. Die Auftritte sind aber auf eine total unterschiedliche Art und Weise komisch. Mhm. Ne? Also Thiel gibt ab und zu vielleicht Interviews und erzählt irgendwelchen komischen Zeug von der Apokalypse und vom Armageddon. Musk setzt sich einen Käsehut auf und geht mit einer Kettensäge auf eine Bühne und macht quasi, will geliebt werden, aber es klappt nicht, aber macht einfach so komische, macht sich so ein bisschen zum Klassenclown. Das ist quasi, und das ist nur das Auftreten, aber auch von wirklich so von der strategischen Ausrichtung. So Musk hat alles auf eine Karte gesetzt jetzt in der Wahl mit Donald Trump, hat da komplett irgendwie seine gesamte Unterstützung, sein gesamtes Schicksal an ihn geknöpft, ist jetzt, glaube ich, auch in einer ganz schlechten Situation wahrscheinlich, nachdem es dieses Falling Out gab und er nicht wirklich irgendwie jetzt er kann nicht zurück zu den Demokraten oder zu den Progressiven, er hat da irgendwie alle Brücken abgebrannt und hat aber wahrscheinlich bei Trump auch nicht mehr so viel zu sagen. Das würde Thiel nie passieren. Thiel ist so, der hat, so wie er als Investor eigentlich auch agiert. Er hat dann immer so, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Startups, die er irgendwie interessant findet, in die er investiert. Und es reicht ja dann, wenn eins von denen zum absoluten, also wir haben ja auch Carsten Maschmeyer interviewt im Podcast, der würde sagen, zum Fonds-Returner wird. Also quasi, wo dann irgendwie 10x oder 100x, also 100 mal so viel quasi Return on Investment dabei rauskommt. Und das ist auch das, was er ja, also zum Beispiel mit J.D. Vance ist ihm das ja gelungen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt gerade den Eindruck habe, dass Thiel das weiterhin so handhabt.
Da müssen wir kurz nochmal hin, das müssen wir, glaube ich, den Hörern und Hörern erklären, weil du sagst ganz einfach, mit J.D. Vance ist ihm das gelungen. J.D. Vance ist ein Projekt von Peter Thiel gewesen und der Vizepräsident der USA ist ein Projekt von Peter Thiel.
Genau. Also ich meine, es ist immer noch ein Mensch mit einem eigenen freien Willen vermutlich, aber seine politische Karriere gäbe es nicht ohne Peter Thiel. Das, glaube ich, kann man schon so sagen. Also J.D. Vance hat ja also eine schwierige Jugend gehabt, Kindheit gehabt, kommt aus einem relativ ärmlichen Verhältnissen, hat dann in Yale studiert und hat dort Peter Thiel irgendwann getroffen. Man weiß nicht genau wie, aber man weiß, dass Thiel hat da mal einen Vortrag gehalten. Und wo Vance irgendwie später in einem Interview gesagt hat, so das war der beste Vortrag, den er je gehört hat in seinem gesamten Studium. Und hat dann nach seiner Zeit, nach seiner Uni-Zeit, in einer von Peter Thiels Firmen gearbeitet. Und zwar im Silicon Valley, also auch so ein bisschen im Bereich Investment-Firma. Ich glaube, Biotech oder sowas war das. Das müsste ich jetzt leider nochmal genau nachgucken, was genau die Firma gemacht hat. Und hat aber sozusagen schon Peter Thiel gekannt, bevor er überhaupt öffentlich berühmt wurde, J.D. Vance, durch sein Buch, das er dann geschrieben hat. Also dieses Buch, mit dem er bekannt geworden ist.
Das Hillbilly.
Hillbilly Elegy, genau. Das ist das, was ja dann auch so das Sprungbrett für seine politische Karriere war. Das hat er geschrieben und da kannte er bereits Peter Thiel und hat bereits in Peter Thiels Firma gearbeitet. Und dann, als er sich entschieden hat, eben in die Politik zu gehen und einen Wahlkampf zu machen für einen Senatssitz, hat ihm Peter Thiel im Wesentlichen seinen Wahlkampf finanziert. Also mit der größten bekannten Einzelspende von einem Individuum an einen Politiker, die wir soweit kennen in den USA, nämlich 15 Millionen Dollar. Und als JD, war übrigens auch nicht der Einzige, also Peter Thiel hat natürlich wieder auf mehrere Karten gesetzt, der hat auch ein paar anderen Politikern geholfen, also einer von denen ist dann auch weiter in den Senat gekommen, Josh Hawley heißt der, ein anderer, Blake Masters hat es glaube ich nicht geschafft, aber Vance war dann im Senat und hat eine gute Figur gemacht, also war so dieser Intellektuelle mit der Tech-Nähe, aber trotzdem kennt er irgendwie aus den Appalachen so die Welt der irgendwie armen, irgendwie konservativen oder wie auch immer Wähler der Republikaner. Und hat am Anfang sich noch ziemlich kritisch geäußert gegenüber Donald Trump, aber da war dann wieder Peter Thiel derjenige, als klar war, dass Donald Trump eigentlich der ist, an dem in der republikanischen Partei niemand mehr vorbeikommt, hat Peter Thiel, der ja auch schon lange ein gutes Verhältnis mit Trump hatte, eben weil er ihn so früh unterstützt hat, hat Peter Thiel dann die Verbindung hergestellt zwischen Vance und Trump, indem er die beiden miteinander bekannt gemacht hat, quasi so ein Friedensgipfel einberaumt hat, wo die sich wieder vertragen haben. Und hat dann am Ende auch, als es darum ging, wen jetzt Donald Trump als Vizepräsident für seine zweite Amtszeit nimmt, für den Wahlkampf, war J.D. Vance der Kandidat, den natürlich die Leute aus dem Silicon Valley rund um Thiel, um diese Netzwerke, war der präferierte Kandidat von denen. Und die haben dann auch zum Beispiel eben ihre finanzielle Power hinter ihn gelegt. Also die haben dann mit J.D. Vance gemeinsam zum Beispiel Spendengalen gemacht. Das ist ja was sehr, sehr Gängiges in der amerikanischen politischen Kultur, dass man diese Dinner hat, wo dann die Teilnehmer irgendwie
für, so 10 Millionen $10,000
zahlen oder 10.000, also ganz, ganz viel. Und Geld sammeln. Und da hat quasi J.D. Vance ein paar gemacht mit den ganzen Leuten aus der PayPal-Mafia und den ganzen Silicon Valley-Billionärs und halt viel Geld gesammelt für die Trump-Campaign. Und konnte dann natürlich auch vermutlich als Argument eben gegenüber Trump sagen, hey, du solltest mich als Running Mate nehmen, nicht nur, weil ich dich gut ergänze, sondern auch, ich bringe dir quasi dieses Netzwerk mit.
Warum stand Peter Thiel nicht hinter Donald Trump bei der Inauguration? Weiß man das?
Weiß man nicht. Also vermutlich ist er, ja, das ist ganz witzig, es gibt so eine lustige Parallele zu Facebook, wo er war ja einer der frühesten, der erste Outside-Investor bei Facebook mit 500.000, daraus ein paar Milliarden gemacht und hat aber, ich glaube 2011 oder also sehr, sehr früh dann, vergleichsweise früh, extrem viele seiner Facebook-Shares verkauft. Und wenn er die gehalten hätte, wäre er jetzt noch viel, viel reicher. Das heißt, er war so ein bisschen, fast schon wieder ein bisschen zu früh dran bei Facebook. Und vielleicht war er auch bei Donald Trump ein bisschen zu früh dran, weil er hat ihn unterstützt in der ersten Amtszeit und dann vielleicht auch gemerkt irgendwie, dass es dann in der Amtszeit selber vielleicht auch nicht alles so lief, wie er sich das gewünscht hätte. Also ein bisschen chaotischer, ein bisschen weniger kompetent, als er das gerne gehabt hätte. Er hat ja auch versucht, ein paar Gehversuche zu machen im Transition-Team, wie die alle nicht so gefruchtet haben. Und hat dann möglicherweise gesagt bei der zweiten Amtszeit, irgendwie, ich glaube nicht, dass der nochmal einen Shot hat. Und hat ihn deswegen nicht mehr supportet, weil er sich halt vielleicht nicht mehr irgendwie assoziieren wollte mit dieser neuen Campaign. Und möglicherweise ist er auch ein bisschen selber überrascht worden davon, dass dann Trump wieder tatsächlich doch gewonnen hat. Und ist jetzt auch, also war nicht bei der Inauguration dabei, ist jetzt nicht, hat keine direkte Rolle irgendwie in der Regierung, weil er, glaube ich, auch mittlerweile viel mehr mit seinen intellektuellen Essays irgendwie Zeit verbringen will und da irgendwie wieder dieses Denken machen möchte. Aber ich glaube, es ist einfach so ein Hedgen. Ich glaube, es ist einfach so, er wollte sich nicht zu sehr exponieren. Er will wieder nicht zu sehr alles auf eine Karte setzen.
Was will Peter Thiel eigentlich? Ich meine, er hat alles. Was will er noch?
Er will, also wenn du Peter Thiel fragen würdest, würde er dir sagen, er will die Menschheit zu ihrer bestmöglichen Version machen. Er will, dass wir gigantische Wunderwerke bauen mit neuer Technologie, vielleicht irgendwie ins All expandieren, uns irgendwie weiterentwickeln als Spezies, human flourishing maximieren.
Das ist so krass, wenn du das erzählst. Das ist so krass, das ist wirklich so wie so ein Isaac Asimov-Roman.
Ja.
Wie so eine Figur, die so am Rande des Universums stehen möchte und sagt so, ich habe dieses Universum gestaltet, nicht nur Nordamerika.
Ja. Genau, es geht um dieses Gestalten. Er möchte nicht, dass wir einfach vor uns hinleben und man irgendwie geht morgens, keine Ahnung, jeder geht morgens in die Arbeit und es passieren irgendwie belanglose Dinge und der eine verliebt sich und irgendwie dann reden wir über die Pendlerpauschale und gibt keine neuen Technologien, weil wir uns eigentlich eingerichtet haben im Status quo und alles passt, sondern das sagt er ist halt irgendwie, dann bleiben wir unter unserem Potenzial. Das ist halt langweilig und das ist auch kacke, weil es auch immer noch Probleme gibt, die wir nicht lösen. Also zum Beispiel, dass wir immer noch sterben am Ende. Wir haben immer noch nur 80 Jahre Zeit auf der Erde und am Ende gehen wir drauf und das ist doch suboptimal. Es wäre doch viel geiler, wenn man dieses Problem lösen kann und eigentlich alle Probleme, die wir haben, alle Not und alles Leiden und alles sollte man irgendwie lösen können. Und die Leute, die das lösen können, die großen Kreativen, die Intelligenten, die Begabten, denen sollte die restliche Gesellschaft eigentlich keine Steine in den Weg legen, sondern denen sollte man möglichst freie Hand lassen, weil das sind die immer schon die Menschheit vorangebracht haben. So die Trailblazer, die Innovativen, die Intelligenten und die anderen, die nerven eigentlich nur so ein bisschen. Die Leute, die irgendwie die dürfen gerne die Produkte kaufen, aber sie sollten halt nicht durch Bürokratie und durch irgendwie Kleingeistigkeit und durch irgendwie Kritik von der Seitenlinie
klingt erstmal toll.
Aufhalten. Genau.
Sollten wir ihm dankbar sein dafür?
Naja, also ich meine, ich habe es jetzt bewusst natürlich so ein bisschen, also ich glaube, viele Leute hat es trotzdem ein bisschen wahrscheinlich gegruselt, wenn sie das gehört haben, weil es irgendwie ja sehr naheliegend ist, was dann irgendwie schief geht. Sehen wir auch gerade mit dieser gesellschaftlichen Idee. Aber es ist erstmal grundsätzlich, ist es jetzt erstmal natürlich was, wo man sagen kann, ja, ich will auch, dass es der Menschheit besser geht. Ich will auch, dass wir weniger Krankheiten haben, will auch, dass, also ich persönlich, ich meine, das sehen jetzt viele Leute anders, aber ich persönlich finde zum Beispiel, dass auch irgendwie jetzt diese Idee, dass wir unsere Lebenszeit verlängern, finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich habe genug, was ich noch in diesem Leben machen will. Und wenn ich jetzt 140 gesunde Jahre habe statt 80, wo die letzten 20 ich irgendwie alt und gebrechlich bin, dann würde ich das schon nehmen.
Alle 60-jährigen Hörer dieses Podcasts zucken jetzt zusammen.
Naja, also jetzt mal so das Worst-Case-Szenario quasi. Ja. Aber weißt du so, also quasi es gibt genug zu tun. Ich würde die Zeit schon füllen können. Mir würde nicht langweilig werden. So, und ganz grundsätzlich, also habe ich zum Beispiel schon diese Sci-Fi Visionen von einer utopischen Zukunft, ich kann mit denen schon was anfangen. Und ich glaube, dass es auch gut ist als Menschheit, dass wir mit sowas was anfangen können. Weil am Ende ist schon immer sich im Status quo einrichten, funktioniert ja auch nicht. Weil der auf Dauer wird der ja auch irgendwie zerrüttet und gebrechlich und verkrustet und so weiter. Also man muss, so ab und zu muss man sich schon irgendwie wahrscheinlich, kommt man nicht drum rum, sich zu erneuern. So, deswegen glaube ich, hat er da schon einen Punkt. Wo es halt schwierig wird, ist dieser Ansatz zu sagen, es gibt die Genialen und die Leute mit viel Fähigkeiten und die sollte man machen lassen und möglichst denen nicht im Weg rumstehen. Weil selbst wenn das so ist, das mag ja so sein, dass unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Stärken und manche sind irgendwie vielleicht besonders gut darin, neue Technologien zu entwickeln und andere halt irgendwie weniger und können dafür andere Sachen gut. Selbst wenn das so wäre, brauchst du ja trotzdem noch, also das wissen wir auch aus unserer Menschheitsgeschichte, dass quasi menschliche Gesellschaft ist halt was komplett Schwieriges und Komplexes. Und da jetzt zu sagen, ich überlasse einfach dem Peter Thiel und irgendwie seinen Kumpels das Schalten und Walten, das ist bisher nicht gut ausgegangen, wenn man gesagt hat, wir nehmen so eine Elite, die irgendwie alles entscheidet für den Rest und der Rest hat kein Mitspracherecht mehr, sondern aus gutem Grund haben wir sozusagen diese Demokratie als am wenigsten schlechte Regierungsform mit all ihren Schwächen und all ihren irgendwie Zipperlein und wo es dann manchmal nervt und langsam geht und lange dauert, weil halt die Alternative bisher immer schiefgegangen ist. Alles, wo eine Elite irgendwas entschlossen hat, ist immer schiefgegangen. Und das ist, glaube ich, das, wo halt schon so die Gefahr besteht bei dieser neuen Denke, die zum Beispiel aus dem Silicon Valley kommt, aber nicht nur dort, dass man halt dann sagt so, ja, aber unter unserer Herrschaft mit der neuen Technologie wird dann alles toll. So, trust us, vertraut uns.
Aber die Wahrheit ist doch, dass eine Demokratie keine Chance hat gegen diesen gefährlichen Optimismus von Menschen wie Peter Thiel.
Weiß ich nicht.
Guck mal,
bisher hat man einen Track Record eigentlich, was Demokratie angeht.
Ja, aber die Demokratie musste zum Beispiel sich nicht wehren gegen ihr könnt ewig leben. Das ist doch total krasses Versprechen. Stell dir vor, Peter Thiel schafft in den nächsten zusammen mit Neuralink von Elon Musk oder, weiß nicht, Cloud-Based Conscious. Die schaffen dir das Versprechen zu geben, du kannst ewig leben, dein Bewusstsein kann ewig leben. Das Einzige, was du dafür aufgeben musst, ist dein Verständnis von Demokratie. Ich glaube, dann verliert Demokratie.
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich meine, wir sind ja noch nicht an dem Punkt, wo dieses Versprechen wirklich gegeben werden kann. Aber es ist natürlich, also es ist, wo ich dir zustimmen würde, es kommen interessante, sehr interessante Jahre und Jahrzehnte auf uns zu. Also ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, dass wir in unserer Lebenszeit die größten Veränderungen für die Menschheit erleben, seit es die Menschheit gibt. Also mehr als alles andere jemals davor. Die, so ein, eine vergleichbare Zeit war vielleicht so vor ungefähr 100 Jahren, 110, 120 Jahren, als auch neue Technologien gekommen sind, Radio, Fernsehen, Flugzeuge, U-Boote, all diese Sachen. Und das natürlich auch erstmal dazu geführt hat, dass alle so ein bisschen verrückt geworden sind und dass Propaganda viel mächtiger geworden ist und wir plötzlich irgendwie zwei Weltkriege hatten und all diese Umwürfe und all diese gesellschaftlichen irgendwie kompletten, also so die, jemand, der 1905 gefragt wurde, was glaubst du, wie die Welt in 30 Jahren oder in 40 Jahren aussieht, hätte vermutlich nicht damit gerechnet, was alles passiert. So, dass man sieht immer schwer, was quasi so in den Jahrzehnten vor einem steht. Und ich glaube, wir sind gerade wieder in so einer Zeit, wo sich wirklich, wirklich viel verändern wird durch die KI-Entwicklung. Ich habe ja noch einen zweiten Podcast, den KI-Podcast, da reden wir oft auch darüber. Und das ist was, was uns auf jeden Fall ins Haus steht. Und ich glaube, es ist nicht ausgemacht, dass das am Ende alles gut ausgeht. Aber es ist halt auch nicht ausgemacht, dass es alles schlecht ausgeht. Sondern es ist immer noch so, wir haben immer noch eine fighting chance. Also auch, obwohl wir jetzt dieses Handelsabkommen abgeschlossen haben, das irgendwie ich jetzt ganz schlecht finde, glaube ich, dass immer noch wir grundsätzlich eine Chance haben. So gerade in Europa haben wir immer noch eine gute Foundation und ein bisschen einfach mehr Mut und mehr sich trauen und einfach auch auf sagen, sich darauf einstellen, dass es anders wird und dass das, wie es halt war, man halt nicht irgendwie, man kann halt nicht die Augen möglichst fest zumachen und dann ist wieder alles, wie es in den 90ern war. Das wird halt nicht passieren, sondern man muss sich damit jetzt irgendwie befassen und dann, glaube ich, haben wir schon eine Chance.
Also ich trage in mir einen ähnlichen Optimismus wie du. Ich möchte so kurz ein literarisches Beispiel geben. Als ich 16 war, habe ich Philip K. Dick als meinen Lieblingsschriftsteller festgelegt. Oft schwer lesbar, aber wahnsinnig tolle und manchmal auch unheimliche Visionen einer Zukunft, die ungefähr jetzt oder vor 10 Jahren spielt. Also er hat sich da so ein bisschen verschätzt mit den Möglichkeiten. Aber ich habe diesen Optimismus, den trage ich auch in mir drin, dass die Welt einfach krass, also wie wird es in den nächsten 25, 30 Jahren? Und mir fehlt auch so ein bisschen die Fantasie, um ehrlich zu sein. Also ich dachte mal, ich kann mir das vorstellen, aber ich glaube nicht. Also jetzt im August kommt, glaube ich, GPT-5 von ChatGPT und ich bin wahnsinnig gespannt, wie das, was da jetzt wieder passiert, welche Berufsgruppen wieder gefährdet sind. Aber guck mal, wie wir beide gerade miteinander reden, habe ich das Gefühl, Peter Thiel hat es geschafft.
Hat das geschafft? Das ist ja nicht Peter Thiel ist ja nicht derjenige, der jetzt gesagt hat, die Welt verändert sich und die Technologie. Klar, er hat natürlich seinen Anteil gehabt, aber er ist ja nicht der Einzige, sondern es ist quasi, also ich vermute, die technologische Veränderung, die wir gerade um uns herum erleben, die könnte es auch geben, auch ohne Peter Thiel. Peter Thiel würde dem widersprechen, der würde sagen, nein, nur Leute wie ich und die sozusagen das radikal voranbringen, nur wegen denen passiert es. Aber vielleicht ohne Peter Thiel hätte halt jemand anderes das radikal vorangebracht. Also ich glaube so, es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagen kann, die Grunddynamik, dass sich durch Technologie und durch die Veränderung unserer Welt verändert, liegt jetzt an Peter Thiel. Weil das ist ja auch was, das begleitet uns als Menschheit ja auch schon seit Anbeginn. Es ist halt nur, es wird halt immer schneller. Das ist halt das. Also es wird halt quasi exponentiell jedes Jahr schneller. Und das eben auch die nächsten 5, 10, 15, 30 Jahre.
Ist Sam Altman der nächste Peter Thiel?
Es gibt auf jeden Fall Parallelen. Sam Altman, der Chef von OpenAI, von der Firma, die ChatGPT herstellt, scheint auch ein durchaus kontroverser Charakter zu sein. Jemand, der sehr gerne als in dieser Rolle des Visionärs ist, in dieser Rolle desjenigen, der der Welt erklärt, was alles auf sie zukommt mit KI und was für eine Wundertechnologie das ist, die gleichzeitig die Utopie ein uns bringen kann, aber auch irgendwie die Zerstörung. Er ist auch nicht allein in diesem, also ne, das sagen ja viele aus dieser KI-Welt. Werden wir jetzt auch sehen, wie viel da dran ist in den nächsten 2, 3 Jahren. Aber die eine Sache, die bei Sam Altman, glaube ich, schon dazugehört zu der Geschichte, ist, dass er ja wohl allen Berichten nach ein sehr krasser Machtmensch auch ist. Also der extrem gut darin ist, Unternehmenspolitik zu machen, also so Machtspiele zu spielen in einem Unternehmen. Es gab ja diese eine Episode, wo er kurzzeitig für ein Wochenende als CEO von OpenAI quasi vor die Tür gesetzt wurde vom Board of Directors und dann aber es geschafft hat, sich zurückzumanövrieren und diesen Machtkampf quasi gewonnen hat. Und es gibt ähnliche Geschichten eigentlich auch aus seiner, also von Anfang an, also auch vorher bei OpenAI war bei so einem Y Combinator hieß das, bei so einem Startup, Inkubator im Silicon Valley. Auch da, also er scheint ein extrem gut manövrierender Machtmensch zu sein. Und ich meine, er ist sau jung, ne? Der ist, glaube ich, irgendwie Anfang, Mitte 30 oder so. der wird, also den werden wir jetzt nicht mehr so leicht los. Der wird sicherlich noch in Zukunft weiterhin ziemlich viel eine Rolle spielen. Es sei denn, also selbst wenn jetzt irgendwie am Ende rauskommt, OpenAI irgendwie implodiert als Firma und die Produkte machen am Ende alle keinen Sinn mehr, aber da deutet ja auch nicht so viel drauf hin.
Wir haben jetzt gar nicht darüber, also wir haben viel über Peter Thiel gesprochen, wir haben viel über so eine Zukunftsvision gesprochen, aber wir haben gar nicht darüber gesprochen, ob der gefährlich ist.
Ob Peter Thiel gefährlich ist, ja. Also,
ist Peter Thiel gefährlich?
Also, das, wenn man am liebsten möchte, dass die, also wenn man, kurz gesagt, ja. Also einfach unter der Annahme, dass die Welt, wie wir sie hatten, eigentlich eine ganz okaye war, also mit irgendwie Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und meinetwegen auch ein bisschen langsamen Prozessen, aber doch irgendwie einer gewissen irgendwie Zuverlässigkeit, die sich daraus gebildet hat, dem wird er gefährlich. Also der disruptiert das jetzt halt oder hat das mit seinem Einfluss geschafft, dass es da diesen Disruptionsprozess gibt. Wie gesagt, auch nicht er als Einziger, da haben wieder auch andere Leute ihre Hände im Spiel. Also den Namen Curtis Yarvin haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist auch so jemand aus dem Umfeld von Thiel und diesen Tech-Leuten. So ein, das ist vielleicht so ein bisschen, wenn man so will, eine Art amerikanischer Götz Kubitschek. Also weniger reich als Thiel, viel, viel mehr auf so als Blogger angefangen und schreibt alle möglichen Ideen. Also J.D. Vance ist wohl auch ein Fan von ihm. Und Curtis Yarvin zum Beispiel sagt ganz, ganz, ganz explizit als explizite Provokation, dass er die Demokratie abschaffen will und dass er eine Monarchie viel besser findet, die würde viel besser funktionieren und alles schneller regeln. So, und diese ganze Connection da.
Ich mache mir mal eine Notiz gerade, weil ich den nämlich vor über einem Dreivierteljahr angeschrieben habe und vergessen habe, nochmal nachzuschreiben. Und bevor, entschuldige, dass ich unterbreche, sonst vergesse ich es wieder, dass ich mit diesem Notiz.
Mach mal. Also diese ganze Connection, die ist schon wirkmächtig, würde ich sagen. Und ich glaube, also was gefährlich nicht in dem Sinne, dass jetzt irgendwie wir in Deutschland uns um unsere Sicherheit Angst haben müssen, dass wir jetzt irgendwie bald alles irgendwie zu Robotersklaven werden von irgendeiner Tech-Dystopie oder sowas. Aber es ist natürlich schon so, dass also für Leute wie Peter Thiel spielt Europa keine besonders große Rolle. Also der geht nicht durch sein Leben und sagt, wie kann ich dafür sorgen, dass es den Leuten in Europa und dass es Europa als Kontinent und als politischem Gebilde besser geht, sondern der sagt halt, mein Interesse ist, die USA in eine Form zu beeinflussen, die sozusagen meiner Ideologie entspricht und die meiner irgendwie, keine Ahnung, Innovations-Armageddon-Apokalypse-Idee entspricht. Und was Europa macht, ist mir eigentlich egal. So, und das ist so ein bisschen das. Ist quasi, also niemand kümmert sich halt um uns, wenn wir nicht um uns selber kümmern. Also Peter Thiel wird nicht der große Fürsprecher von Europa werden. Und dementsprechend, die Sachen, die er macht, haben sicherlich negative Auswirkungen auf uns. Sehen wir ja gerade, wenn die USA sich wirklich, also wenn die sich jetzt definieren als ein Overlord, der irgendwie einfach ein bisschen mehr Unterhaltszahlungen einfordert von seinem Vasall in Europa, dann liegt es halt an uns zu sagen, schaffen wir es irgendwie da eine entsprechende Verhandlungsposition aufzubauen, dass wir uns nicht einfach am Nasenring durch die Arena ziehen lassen.
So geil, mir wird gerade bewusst, dass so eine globalisierte Leibeigenschaft ist das. Und zwar eigentlich auch basiert auf technologischem Fortschritt.
Ja, also wir haben halt nicht nur den militärischen Schutz ausgesourced von Europa in die USA, sondern auch die technologische Entwicklung. Also wir haben da in vielerlei Hinsichten ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Also es war sicherlich in der Automobilbranche hätte man früher erkennen können, dass E-Mobilität tatsächlich was ist, wo man Stärkeres verfolgen sollte in Deutschland. Und dass wir einfach gesagt haben, so mein Gott, okay, die Amerikaner haben jetzt das Internet erfunden und die ganzen Social-Media-Plattformen und jetzt ist halt so, dass es uns da nicht gelungen ist, da irgendwie eine Unabhängigkeit zu bewahren, ist schon, das rächt sich jetzt. Der Ansatz, den wir halt gefahren haben, war halt immer zu sagen, wir sind dieser große Single Market und wir sind auch alle reich und so und deswegen können wir damit sozusagen einfach mit Regulierung sehr, sehr viel erreichen. Und das hat schon eine Weile lang geklappt, aber an irgendeinem Punkt wird halt Regulierung alleine, kann das nicht ausgleichen, dass du nicht die Handlungsfähigkeit hast durch die Alternative, die du selber gebaut hast. Und an irgendeinem Punkt kannst du halt dann auch mit deiner Regulierung nicht mehr vorankommen, wenn dann die andere Gegenseite sagt, wenn du jetzt weiter regulierst, dann kriegst du vielleicht keinen militärischen Schutz mehr oder was auch immer möglicherweise die Drohungen dann vielleicht irgendwie in einem gewissen Szenario sind.
Was kann ich denn jetzt eigentlich abschließen? Was kann ich als Bürger, Bürgerin in dieser Welt, in der Menschen wie Peter Thiel die Geschicke leiten, tun? Muss ich mich dem hingeben? Muss ich mich diesem Tidenhub der Technologie einfach so da hoch und runter, hoch und runter, ich mache einfach mit? Oder kann ich sagen, nee, ich möchte irgendwie mitgestalten? Ich möchte nicht, dass Peter Thiel das Universum gestaltet. Ich will da mitmachen. Geht das oder ist das vorbei?
Ja, natürlich geht das, auf jeden Fall. Also erstmal kann man gute Laune haben und das ist sowieso das Wichtigste, dass man also sich nicht im Doomscrollen verliert und ab und zu mal rausgeht und das gute Wetter genießt und nicht ständig auf Social Media abhängt und sich denkt, wie schlimm alles ist, sondern auch wirklich mit echten Menschen in der Nachbarschaft zu tun hat und da auch einfach erlebt, wie gut das ist, so in diesem direkten Umgang mit Leuten zu sein. Und dann kann man natürlich für sich selber einfach sagen, okay, ich habe den Eindruck, die Welt verändert sich und es mag auch manchmal überfordernd wirken, aber es muss nicht not. Also natürlich, so als Individuum sind deine Handlungen immer begrenzt, aber du kannst natürlich trotzdem sagen, welcher politischen Partei zum Beispiel traue ich das zu, jetzt mit diesen Herausforderungen umzugehen? Und das ist vielleicht ein bisschen schwer, was da so das Angebot angeht, mag einem dem einen oder anderen vielleicht so vorkommen, dass man sich da dann auch nicht so wirklich das Gefühl hat, das gibt's. Aber es ist zumindest denkbar, dass wir eine Politik machen, mit der wir mit diesen Herausforderungen klarkommen. So, es gibt kein Naturgesetz, es ist nicht wie die Schwerkraft oder sowas in der Richtung, die besagt, dass man nichts machen kann und dass man keine Änderungen machen kann an irgendwie unseren erstarrten Strukturen, sondern das kann man schon machen. Die Frage ist halt, ob wir das wollen. Und das ist, glaube ich, das, was vielleicht wirklich man eher als Individuum machen kann, ist so ein bisschen sich dem zu öffnen, dass es halt anders wird und aber das auch als Möglichkeit zu begreifen und vielleicht dann auch rauszudefinieren, was ist denn, wie sieht denn die Welt aus, die ich haben will und wie kommen wir in diese Welt? Also das machen ja auch ganz viele Leute schon. Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie alle nur rumsitzen und irgendwie greinen und nichts tun, sondern wir sind ja...
Es wird leider sehr viel gegreint, aber auch.
Ja, das ist ein gutes Wort.
Es wird
ne?
sehr viel gegreint. Ja, ich meine, das ist ein sehr schönes Wort.
Ja, also das ist ein bisschen so Binsenweisheit, was ich hier gesagt habe, einfach rausgehen und ein bisschen politisch aktiv werden, aber da sehe ich schon, also am Ende ist das halt so, es gibt halt keine Alternative dazu. Und ich würde trotzdem sagen, also mir geht das so, ich habe schon auch oft das Gefühl, man fühlt sich so ein bisschen auf verlorenem Posten in dieser Welt und die großen Dynamiken sind halt, wie sie sind, aber auch da zu einem gewissen Grad kann man dann das auch einfach ein bisschen aus der Hand geben, weil man hat halt nicht 100% selber das in der Hand und dann kann man halt sagen, wie macht man das Beste draus und wie quasi, um jetzt nochmal so eine abgedroschene Boomer-Phrase zu verwenden, wie surfe ich auf den Wellen der Veränderung so ein bisschen, also weißt du, so wie kann ich eine Agilität vielleicht auch entwickeln in meinem Leben, dass ich mich eben proaktiv zum Beispiel mit so Sachen beschäftige und ein bisschen mit KI rumprobiere, vielleicht, wenn ich das noch nicht gemacht habe, anstatt immer nur die gruseligen Schlagzeilen darüber zu lesen. Und vielleicht merke ich dann, das ist alles gar nicht so dramatisch, wenn man es selber macht, wie man sich das davor vorgestellt hat.
Ich finde ganz schön, dass du tatsächlich auf den Wellen surfst oder vorschlägst, auf den Wellen der KI zu surfen, während ich vorher gefragt habe, wie man sich im Tidenhub der technologischen Entwicklung... Das hat richtig gut zusammengepasst.
Aber ganz hat eine schönere Alliteration. Das
weiß man. Vielen Dank. Ich glaube, also das ist auf jeden Fall ein enormer Deep Dive gewesen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hört euch bitte die Peter Thiel-Story an. Unbedingt, es ist ein extrem guter Podcast und hört auch in den KI-Podcast rein, denn ich kann Fritz da nur unterstützen, lieber damit auseinandersetzen, als sich im gruseligen Schatten verstecken und sagen, das ist alles scheiße, weil es neu ist. Denn ja, Technologie lässt sich nicht aufhalten. Ist so.
Also
du musst es verstehen, damit es dich nicht kaputt macht.
Also ich glaube, wenn ich mir eine Sache wünschen könnte für die nächsten Monate und Jahre, dass Europa als Ganzes so ein bisschen versteht, die Welt, es bringt nichts, möglichst fest die Augen zuzumachen und den Kopf in den Sand zu stecken und irgendwie zu ignorieren, dass die Scheinwerfer auf einen zukommen, sondern man muss halt was machen. Und man kann nicht einfach, aus dem Wünschen wird man nicht allein glücklich.
Und wer ein richtig optimistisches Bild mal haben möchte von einer technologisierten Welt, wie sie gut sein kann, bitte lest das Buch von Oscar Wilde, Die Seele des Menschen unter dem Sozialismus. Lest dieses 80-seitige, ganz tolle Stück Buch, bei dem man nicht gedacht hätte, dass Oscar Wilde sowas schreiben kann und bei dem man nicht gedacht hätte, dass jemand so weit in die Zukunft gucken kann.
Oh, ich habe auch noch einen Buchtipp.
Los,
Die Welt von gestern von Stefan Zweig. Ich weiß nicht, ob er noch reinpasst in deine Folge, aber fand ich auch ein gutes Buch, weil es so Autobiografie, erzählt von seiner Jugend, 1890er, 1910er Jahre, wie eben auch da sich niemand so wirklich vorstellen konnte, wie die Welt sich verändert. Und ich glaube, da sind schon so dieses nicht sich vorstellen können, wie die Zukunft aussieht und dann wird es krass anders und man ahnt so ein bisschen Stück für Stück, dass so eine große Veränderung passiert. da kann man schon was mitnehmen daraus.
Stefan Zweig sowieso, kann man immer lesen. Ja. So, jetzt aber. Tschüss. Vielen Dank, Fritz.
Ciao. Danke.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.